Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, an einem Abend im Jahr 1955, lange ist her, 1955, da fuhr die Schneiderin Rosa Parks aus Montgomery, das liegt in den USA, mit ihrem Bus nach Hause. 1955, Montgomery, USA, die Rassentrennung war damals dort noch sehr stark ausgeprägt, in dieser kleinen Stadt. Da gab es Schulen für Weiße, Schulen für Schwarze. Ja, das wurde richtig schön getrennt. Parkbänke, Aufzüge, da stand drauf, only for whites, nur für die Weißen, oder colored only, die Farbigen, die dürfen nur diese Fahrzeuge benutzen. Die Busse waren ebenfalls so ein bisschen getrennt, aber nicht vollständig. Die ersten vier Reihen in jedem Bus, die waren reserviert für Weiße. Ja, für euch, die waren für euch reserviert. Ihr seid ja weitgehend weiß. Ich nicht so ganz, ein paar auch hier nicht, aber für die meisten von ihr, das war reserviert. Und ich muss euch sagen, diese ersten vier Reihen waren meistens auch leer. Die hatten wahrscheinlich meistens ihre Autos und sind mit ihren Autos da durch die Gegend gefahren. Die nächsten zwei, drei Reihen, die waren auf der einen Seite reserviert für die Weißen, aber die Schwarzen durften die mitbenutzen. Es sei denn, da kommt ein Weißer und möchte sich da hinsetzen. Da musste nicht nur, ich sag mal, ein Schwarzer Platz machen, sondern alle, die da in der Reihe saßen, mussten aufstehen und sich hinten anstellen. Ein bisschen nicht hinten anstellen, sich hinten Platz nehmen. Und praktisch der ganze Rest hinten, da konnte sich jeder hinstellen. Also ich sage einfach mal, das war der Platz für die Farbigen. Nun, Rosa Parks an dem Tag als Schneiderin, hart gearbeitet, kommt von der Arbeit und setzt sich in einen dieser mittleren Plätze, die Weiße, wo Schwarze sich hinsetzen dürfen, aber wenn ein Weißer kommt, dann muss sie Platz machen. Dann tatsächlich an diesem Tag kommt ein Weißer und sagt, ich möchte mich da hinsetzen. Rosa Parks hat sich geweigert aufzustehen. Sie hat gesagt, ich bleibe hier sitzen, ich möchte nicht aufstehen, das ist mein Platz. Der Busfahrer, Mr. James Blake, hat sie aufgefordert, jetzt endlich aufzustehen und sich hinten Platz zu nehmen. Sie hat sich geweigert. Dann rief er die Polizei und hat darauf bestanden, dass Frau Rosa Parks festgenommen wird. Sie wurde festgenommen, sie kam ins Gefängnis und sie wurde verurteilt wegen Störung der öffentlichen Ruhe und sie musste $10 Strafe zahlen und $4 Gerichtskosten, das musste sie bezahlen. In ihrer Biografie, die sie später geschrieben hat, erklärte Rosa Parks, dass sie es an diesem Tag richtig satt gehabt hat, ständig nachgeben zu müssen. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser Vorfall, dieser Tag, war Ausgangspunkt für eine riesige Bewegung, wo auch Martin Luther King groß geworden ist in dieser Bewegung, für die Gleichberechtigung aller Menschen in den USA. Es folgte daraufhin ein 381-tägiger Boykott der öffentlichen Busse. Ja? Stellt euch mal vor, ihr wärt farbige Leute und würdet sagen, wir fahren jetzt keine Busse mehr, ja? Weil wir diesen Rassismus nicht mehr tragen. Lieber laufe ich nach Hause, lieber gehe ich. Lieber machen wir Fahrgemeinschaften, aber ich ertrage diesen Zustand nicht mehr. 381-tägiger Boykott der öffentlichen Busse, bis schließlich 1956 die Rassentrennung endlich für illegal erklärt wurde. Ich frage mich, was oder wer schenkt in solchen Situationen uns Menschen Mut? Frau Rosa Parks hat es nicht angelegt, dem Busfahrer an diesem Tag Stress zu machen oder provozierend hier ein Exempel zu statuieren. Aus innerster Überzeugung, Mensch zu sein, so wie du und ich, gleich zu sein vor Gott und vor den Menschen, hat sie dem Rassismus in ihrem Leben, in ihrer Stadt, in ihrem Land die Stirn geboten. Und das nenne ich echten Mut. Sich mal in der Öffentlichkeit festnehmen zu lassen. Da habe ich Respekt davor, dass Menschen so etwas können. Da schämt man sich doch eigentlich, wenn plötzlich die Polizei vor einem steht und sagt, ich nehme sie mal schnell fest und lese ihnen ihre Rechte vor. Ja? Die Frau des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, die Frau heißt Frau Liu Xia, steht bis heute in ihrer Pekinger Wohnung unter Hausarrest. Keiner außer ihren engsten Verwandten und Bekannten darf sie besuchen. Aber sie hat den Mut, gemeinsam mit ihrem Mann die Menschenrechtsverletzungen in China anzuprangern. Und beide bezahlen dafür mit ihrer Freiheit. Warum haben Menschen solchen Mut, für die Freiheit einzutreten? Und warum haben andere Menschen nicht diesen Mut? Vielleicht kennt ihr Christian Pfeiffer. Christian Pfeiffer ist der Leiter des Kriminologischen Instituts in Niedersachsen. Er hat schon einige spannende Sachen herausgegeben. Und er hat gesagt, es gibt Studien, die zeigen, dass Mut in unserer Erziehung verankert ist. Menschen, die gewaltfrei erzogen wurden, hatten etwa in der Nazi-Diktatur wesentlich mehr Zivilcourage, Juden zu verstecken und heimlich gegen das Regime zu opponieren, als Menschen, die in ihrer Kindheit Drill, Druck, Gewalt und eine Gehorsamsstruktur erlebt haben. Und viele Christinnen und Christen in der DDR haben den Mut gehabt, Ungerechtigkeiten offen und öffentlich anzusprechen. Und heute ist ja wieder ein Gedenktag. Wir wissen, dass Christen aufgrund ihrer Überzeugung auch tatsächlich viele Repressalien erleben mussten, weil sie den Geschmack der Freiheit, die Gott schenkt hat, probiert haben. Und sie wussten, ich muss mein Leben vor Gott verantworten und nicht vor einem Staat. Wisst ihr, ich wünsche mir mehr Mut im Leben. Mut wächst im Kleinen, in der Schule. Da gibt es die komischen Schüler, die Nerds. Wisst ihr, was Nerds sind? Habt ihr schon mal den Ausdruck gehört? Das sind die Jugendlichen, die nur noch am Computer hängen, ja, und da ihre Welt in ihrer Welt leben und nicht mehr davon wegkommen. So ganz Bleiche sind das, ja, die ganz farblos sind. Kennt ihr so welche? In der Schule gibt es die Schwachen, die Komischen, die Verängstigten. Und sie hören, wie über sie gelacht wird, über sie gespottet wird. Genauso ergeht es ihnen dann auch auf der Arbeit. Und ich wünsche mir, dass kleine, mutige Menschen den Großmäulern sich entgegenstellen und sagen, hört auf, über sie so zu sprechen. Was du einem meiner Geringsten angetan hast, das tust du mir an. Ich wünsche mir, dass wir es nicht für etwas Normales betrachten, dass wir Verhältnisse, die Menschen schaden, schmerzen und entwürdigen, dass wir das akzeptieren müssen. Ich wünsche mir, dass wir den Mut haben, entschlossen für das Leben einzutreten. Und nicht nur für das Leben des anderen, sondern ich wünsche mir auch, dass wir entschlossen für unser eigenes Leben eintreten. Ich weiß, wir brauchen insbesondere Lebensmut, um die eigenen Baustellen im Leben endlich mal anzugehen und endlich mal neu aufzubrechen. Und daraus wachsen dann vielleicht Entscheidungen, die unsere Umgebung nicht gut finden, die unsere Familie nicht in Ordnung finden. Und die Reaktionen können dann nicht nur Kopfschütteln sein, sondern das kann auch echte Feindseligkeit kann auch bis zur echten Feindseligkeit reichen. Wir brauchen Mut, Lebensmut, der diesen Sturm an Reaktionen standhalten kann. Ein Mut, der nicht mehr den bequemen Weg zurücksucht, sondern ein Mut, der sich auf die Seite deines und meines Lebens schlägt. Mut, der als Geschenk Gottes bereit ist, auch mal was zu verlieren. Schlag mit mir, ich möchte die Geschichte von zwei mutigen Frauen jetzt lesen. Und zwar schlag mit mir 2. Buch Mose, Kapitel 1 auf. 2. Buch Mose, Kapitel 1. Zwei Hebammen, Pua und Schifra. 2. Buch Mose, Kapitel 1, Verse 15 bis 20. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua. Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass ein Sohn ist, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen, die fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten es ihnen gesagt hatte, sondern sie ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr Kinder leben lässt, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, und das ist natürlich eindeutig eine Lüge: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen Frauen, ja? Denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie schon längst geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Was hätten die beiden Frauen nicht alles verlieren können, wenn man sie bei der Ausübung ihrer Arbeit erwischt hätte? Was beide tun, kann nichts anderes als ziviler Ungehorsam betrachtet werden. Was bringt sie dazu, so mutig zu sein? Ist es die Liebe zum Leben? Als Hebammen erhalten sie in ihrem Beruf immer wieder einen Eindruck davon, wie kostbar und zerbrechlich Leben ist. Jede Geburt ein Wunder. Ein Kind wird geboren. Nach all dem Schmerz ist das Glück groß. Wie könnte eine Hebamme nur ein Kind töten? Der Gedanke ist einfach unfassbar. Aber die Hebammen, die gewinnen Kraft, sich zu widersetzen. Und sie tun es geschickt und auf eine Weise, die auch sie selbst schützt. Sie sind mutig und clever zugleich. Wie sagte Jesus: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Klug sind die beiden Hebammen, denn sie sorgen für sich selbst und verraten doch nicht ihren Hebammenauftrag, für das neugeborene Leben Sorge zu tragen. Eine sehr mutige und bewundernswerte Leistung, eine beachtliche Gratwanderung. Ich bewundere diesen Menschenmut. Es ist kein Mut, den man einfach so diktieren kann. Auch keiner, für den man sich im Voraus dafür entscheiden kann. Aber der Mut ist Teil unserer Glaubenshaltung. Martin Luther, ja, seine berühmten Sätze, die vielleicht heute ein bisschen historisch umstritten sind, ja, als er da gestanden hat und gesagt hat: Ich stehe hier und kann nicht anders. Heute denken die Kirchengeschichtler, dass das ein kleiner Zusatz ist zu dem Ganzen, was er gesagt hat. Aber lass uns das mal trotzdem hören, ja, diese Luther-Legende: Ich stehe hier und kann nicht anders, die eine ganze Kirche, ein ganzes Kaisertum zum Wanken gebracht hat. Ja, und diese Sätze zeigen, dass Luther die Bibel als Überzeugung höher gehalten hat als das, was der Staat und die Kirche draus gemacht haben. Dieser Mut hat unser Christsein von Anfang an geprägt. Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel an die Gemeinde zu Korinth, der sagt in 1. Korinther 16, Vers 13: Wachet, steht im Glauben, seid mutig, seid stark. Paulus ermutigt seine Gemeinde zu ihren umstrittenen, fragwürdigen und in dieser Zeit angegriffenen Glauben zu stehen. Und das hat meines Erachtens heute nicht an Brisanz verloren. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann ist dieses Bekenntnis in einigen Ländern, dann kommt dieses Bekenntnis in einigen Ländern ein Todesurteil gleich. Und auch bei uns, wenn ich sage, ich bin Christ, dann kann ich mich unter Umständen auch der Lächerlichkeit preisgeben. Was? Du bist Christ? Brauchst du das wirklich? Heute noch? Bist du wirklich noch in der Kirche? Unvorstellbar, heute noch in der Kirche zu sein. Glauben setzen heute viele Menschen gleich mit einer minderwertigen Lebenseinstellung. Mut kann aber in solchen Situationen uns ungemein beflügeln. Die Erfahrung, ich habe mich nicht geduckt, sondern ich habe in aller Freiheit für meine Überzeugung gestanden, ist großartig. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich glaube. Und es kann mich nicht verletzen, wenn andere das verachten. Das ist ganz wichtig. Wenn andere darüber lachen, naja, sollen sie. Für mich ist das die Quelle meines Lebens. Das ist Mut. Aber ich möchte euch noch eine weitere Sache sagen. Ich kenne nicht nur den Mut, sondern ich kenne auch die Mutlosigkeit. Wir sehnen uns eigentlich anders zu sein. Von unseren Ansprüchen wollen wir eigentlich nicht einknicken. Eigentlich wollen wir offen zu unseren Gefühlen, zu unseren Überzeugungen stehen. Und doch gibt es eine Kraft, die uns am Leben hindert. Und wir versagen. Und wenn wir dann versagen, und wenn ich dann versage, dann muss ich euch sagen, ich finde immer wieder in der Bibel eine Ermutigung für mein Leben, auch insbesondere in diesen Situationen. Da wird von Paulus und seinen Taten der Mutlosigkeit erzählt. Er erklärt vehement aus Angst, aus Erschöpfung, aus Perspektivlosigkeit, dass er Jesus nicht kennt. Lass uns das nochmal nachlesen. Matthäus 26, Jesus wird festgenommen, ab Vers 69. Matthäus 26, ab Vers 69. Die Verleugnung des Petrus. Da steht, Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst doch auch mit dem Jesus von Galiläa? Petrus leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du da sagst. Als er hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne diesen Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist wirklich auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Ja, dieser galiläische Dialekt. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn, wir wissen alle, das war ein Zeichen dafür, dass er Jesus verraten hat. Mutlos ist Petrus. Und aus der Mutlosigkeit erfolgt Versagen. Und das Schlimme, was da passiert, der Verrat an seinem besten Freund. Und es ist genau dieser selbe Petrus, der beim Pfingstfest eine Führungsrolle in der Christenheit übernimmt und die Ausgießung des Heiligen Geistes dann interpretiert. Kurze Zeit später, Apostelgeschichte 2, lasst uns das auch mal aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Verse 14 bis 17. Die Zeit, die dazwischen liegt, ist sehr kurz. Nach diesem Pfingstwunder, da trat Petrus mit den 11, erhob seine Stimme, nachdem er so versagt hatte, sage ich es einfach mal so deutlich, und er sagte, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll so geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Was für eine Verwandlung eines Menschen. Petrus überwindet seine Mutlosigkeit und gewinnt Gottvertrauen, gewinnt die Liebe wieder zurück, fühlt wieder die Gemeinschaft und Zuversicht. Und am Ende gilt er, der versagt hat, als Mut gefordert war, wird er geradezu als Leitfigur einer neuen jungen Gemeinde dargestellt. Er ist der Leiter der ersten Gemeinden und auf einmal werden Jesu Worte Wirklichkeit. Hat er nicht zu Petrus gesagt, du Petrus, du bist der Petrus, der Felsen und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aus diesem kleinen, schwachen Menschlein? Petrus findet sozusagen im zweiten Anlauf den Mut, für Jesus einzustehen. Sein Mut bringt ihn aus der Sackgasse heraus, in die er sich manövriert hat. Mutig muss man daher nicht immer fort sein. Ich kann auch manchmal erstmal Luft holen. Vielleicht muss ich in einigen Situationen, denen ich nicht gewachsen bin, erstmal einen Schritt zurückgehen. Aber wisst ihr, was man mit diesem Stück machen kann, mit dem man zurückgeht? Das ist sowas wie ein kleiner Anlauf. Von diesem Schritt, den man zurückgeht, kann man dann entschlossen nach vorne springen, entschlossen handeln und zum Eintreten für deinen Glauben, für deine Überzeugungen dazu finden. Für uns Christenjünger ist folglich Mut nicht immer, für uns Christenjünger ist Mut also nicht immer in die Wiege gelegt. Aber wir können hoffen, dass wir im entscheidenden Augenblick doch mutig sind und für das Evangelium, für die Freundlichkeit Gottes, für Mitmenschlichkeit und für dein Leben auch einzustehen. Die Freiheit dafür schenkt uns Gott. Und so stehen wir auch in dieser Welt wie Martin Luther, der nichts anders als mutig darstellen kann, dass er sich allein Gott verpflichtet fühlt. Dieser Mut zum Leben ist ein Geschenk Gottes. Und ich bin dankbar für diesen Mut. Aus mir selbst kommt er sicherlich nicht. Dazu bin ich viel zu schwach, das weiß ich. Aber gewünscht und erbeten habe ich ihn mir. Und ich weiß, dass Gott uns diesen Mut zur rechten Zeit schenken wird. Amen.